Quantum entanglement is certainly strange, and we still don't completely understand it. But it is a feature of nature, and it's an incredible tool that we can use.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute sprechen wir über eines der nützlichsten und zugleich auch rätselhaftesten Phänomene der Quantenphysik. Was genau bedeutet es, wenn Teilchen verschränkt sind und wie ist das überhaupt möglich? Verschränkung ist ein Begriff, der zunehmend häufiger in ganz verschiedenen Kontexten auftaucht und verwendet wird. Oft auch aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen ungenau oder unpassend. Tanja, du bist ja praktischerweise selbst Quantenphysikerin. Klär uns doch mal auf, was genau ein Verschränkungszustand in der Quantenphysik eigentlich ist.
Bei der Quantenverschränkung geht es um zwei oder sogar mehr Teilchen, dann wird es nämlich besonders spannend. Aber es funktioniert auch schon mit zwei Teilchen, die auf besondere Weise miteinander korreliert sind, sagen wir, also verbunden. Eigentlich haben diese beiden oder mehreren Teilchen gemeinsam einen Quantenzustand, den sie teilen. Und so kommt es dazu, dass Änderungen bei einem der Teilchen auch sofortige Wirkung auf die anderen verschränkten Partnerteilchen haben. Ja, wir werden dann später noch genauer darauf zu sprechen kommen. Es geht jedenfalls um ganz besondere Korrelationen zwischen Teilchen, die konzeptuell sehr interessant sind, aber auch interessante Anwendungen bieten. Die Quantenverschränkung nimmt, wie so vieles in der Physik, ihren Anfang mit Albert Einstein. Und das ist deswegen auch besonders bemerkenswert, weil man sich in Erinnerung behalten muss, dass Einstein eigentlich kein großer Fan war der Quantenphysik und auch kein großer Fan der Quantenverschränkung. Ganz im Gegenteil, das hat ihn aber nicht daran gehindert, ganz fundamentale Beiträge dazu zu liefern.
Ja, du hast es schon erwähnt. Einstein war nicht sehr begeistert von der aufkommenden Quantenphysik, als sich dieses Forschungsfeld zu Beginn des 20. Jahrhunderts auftat. Besonders missfallen hat ihm die große Rolle des Zufalls und einer prinzipiellen Unvorhersagbarkeit physikalischer Ereignisse. Es gibt sehr viele gute Zitate von Albert Einstein, auch sehr viele falsche Zitate, aber das ist ein verifiziertes und sehr passendes Zitat, das das auf den Punkt bringt. Da sagt er nämlich: Der Gedanke, dass ein Elektron aus freiem Entschluss die Richtung wählt, in der es fortspringen will, ist mir unerträglich. Wenn schon, dann möchte ich lieber Schuster oder gar Angestellter einer Spielbank sein als Physiker.
Ja, so ein österreichischer Kollege Erwin Schrödinger hat das ganz ähnlich gesehen. Auch er hat ganz wesentliche Beiträge zur Quantenphysik geliefert und dafür ja auch den Physiknobelpreis bekommen. Aber auch er war nicht begeistert von der großen Rolle des Zufalls. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn es bei dieser verdammten Quantenspringerei bleiben soll, dann bedauere ich, mich mit der Quantentheorie überhaupt befasst zu haben. Bevor wir uns mit der Quantenverschränkung näher beschäftigen, ist es zunächst einmal hilfreich, sich mit dem Phänomen der Superposition oder auch Überlagerung zu beschäftigen. Das ist nämlich die Grundlage für die Quantenverschränkung überhaupt. Und bei Quantenteilchen spricht man eben von Superpositionszuständen. Das heißt, dass sie mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen können. Erst die Messung entscheidet, in welchem Zustand sie sich genau befinden.
Kein Wunder, dass das Schrödinger und Einstein geärgert hat.
Ja, allerdings, ja. Um sich die Superposition ein bisschen besser vorstellen zu können, ist es hilfreich, sich mit den Modellen von Teilchen und Wellen zu befassen. In der klassischen Physik ist man sehr lange sehr gut damit gefahren, die materielle Welt in diese beiden Bereiche einzuteilen. Einerseits die Wellen und andererseits die Teilchen. Und diese beiden Modelle schließen sich teilweise gegenseitig aus. Also zum Beispiel bei Wellen ist es so, wenn wir an das Meer denken oder an einen großen See. Wellen sind immer ausgedehnt im Raum. Sie haben die Tendenz, überall alles zu erreichen, außer es ist ihnen ein Sandstrand im Weg oder eine Felsküste. Dann werden sie aufgehalten, aber prinzipiell gehen sie in die Breite. Beim Teilchenmodell wiederum ist es so, dass wir da von lokalisierten Partikeln sprechen, die nur an einem Ort im Raum zu einer gewissen Zeit sind. Es gibt noch andere Unterschiede, zum Beispiel haben Wellen eine Wellenlänge und andere Eigenschaften. Bei Teilchen spricht man dagegen von Masse und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Eigenschaften. Und sehr lange war es eben sehr nützlich, zwischen diesen beiden Modellen zu unterscheiden. Es hat sich dann aber gezeigt, dass das Anfang des 20. Jahrhunderts, dass diese Trennung so nicht länger aufrechterhalten werden kann.
Ja, dass sich eben diese beiden Modelle, das Wellen- und das Teilchenmodell, nicht notwendigerweise ausschließen, das haben wir wiederum einer Erkenntnis von Albert Einstein zu verdanken.
Ganz genau, da geht es um den sogenannten photoelektrischen Effekt. Das ist eine Arbeit, die Einstein in seinem Annus Mirabilis, also in seinem Wunderjahr 1905 veröffentlicht hat, wo er auch die erste wichtige Arbeit zur Relativitätstheorie zum Beispiel veröffentlicht hat. Und dabei kam Einstein zu der Erkenntnis, dass Licht auch Teilchennatur besitzt. Bis daher war man sich ziemlich sicher, dass Licht jedenfalls auch Welleneigenschaften hat. Und es hat sich dann eben gezeigt, dass es bei Licht so ist, dass es je nach der bestimmten Situation, wo man das Licht betrachtet, sich entweder wie eine Welle verhält oder wie ein Teilchen. Also man kann nicht allgemein sagen, Licht ist eine Welle oder Licht ist ein Teilchen.
Es ist beides.
Es ist beides und es kommt auf die jeweilige Situation an, ob eher der Teilchencharakter augenscheinlicher ist oder der Wellencharakter. Wenn man zum Beispiel Reflexion betrachtet, da ist der Teilchencharakter, ja, das funktioniert quasi wie Billardspielen. Man schießt was gegen einen Spiegel und es kommt dann in demselben Winkel zurück.
Gibt es da so etwas wie eine Grenze oder wo ist da die Grenze? Wann hört ein Objekt auf, sich wie eine Welle zu verhalten und sozusagen wird zum Teilchen? Kann man das festmachen?
Nicht so wirklich. Also inzwischen gehen eigentlich die allermeisten davon aus, dass es da keine grundlegende Grenze gibt, wann Teilchen sozusagen aufhören, ihre Wellennatur zu zeigen, sondern dass das ein fließender Übergang ist. Also wenn eine äußere Umgebung auf diese Teilchen einwirkt, dann verlieren sie ihre Welleneigenschaften zunehmend und die sind dann nicht mehr so augenscheinlich. Aber es schaut nicht so aus, dass es da eine fundamentale Grenze gibt von so und so viel Massenzahlen oder was auch immer, sondern auch hier scheint es von der spezifischen Situation abzuhängen, wie gut ich zum Beispiel mein System isolieren kann. Dann kann ich auch bei relativ massiven Objekten noch die Wellenquanteneigenschaften nachweisen.
Ja, fast immer ist es ja auch so in der Physik, okay, das klingt jetzt mal so, Welle-Teilchen-Dualismus, Licht kann also Welleneigenschaften oder Teilcheneigenschaften haben, hat beides. Wie so oft gibt es ja dann auch weitreichende Konsequenzen davon. Was bedeutet denn dieser Welle-Teilchen-Dualismus eigentlich? Was sind die Folgen?
Ja, die sind ziemlich weitreichend. Also wir haben vorhin schon gesprochen über die Lokalisierung im Ort. Das ist eben bei der Welle ausgedehnt im Raum und beim Teilchen lokalisiert im Ort. Bei Quantenobjekten ist es eben so, obwohl das Teilchen sind, sind die trotzdem auch in ihrem Aufenthaltsort unbestimmt. Sie sind insofern ausgedehnt im Ort mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, obwohl das für Teilchen völlig ein unintuitiver Sachverhalt ist, dass das sein kann. Und stellen sich natürlich viele die Frage, wie weit kann ich dieses Spiel treiben, dass ich diese räumliche Unbestimmtheit habe und diese Quanteneigenschaften nachweisen kann. Da leistet eine Gruppe in Wien, die Forschungsgruppe von Markus Arndt, Pionierarbeit, die solche eben Quanteneigenschaften für immer größere und größere Objekte nachgewiesen haben. Im Prinzip könnte das auch ja sehr große Objekte betreffen. Nur muss man die halt wirklich dann sehr gut isolieren und von der Außenwelt abschirmen, um diese Quanteneigenschaft nachzuweisen. Diese Superpositionszustände betreffen nicht nur den Ort, also an zwei oder mehr Orten gleichzeitig sich aufzuhalten. Das kann zum Beispiel auch die Energieniveaus betreffen von einem Elektron in einem Atom, ein Überlagerungszustand von zwei Energieniveaus oder eine andere Möglichkeit eines Superpositionszustandes, der sehr beliebt ist in der Quantenphysik, betrifft Licht. Und da sprechen wir von der Polarisation, quasi der Schwingungsebene und dem Superpositionszustand von vertikaler und horizontaler Polarisierung. Also diese Überlagerungszustände, Superpositionszustände, die können sehr verschiedene Eigenschaften und sehr verschiedene Objekte eben betreffen.
Ja, die Superposition, diese Überlagerungszustände, die sind nicht nur konzeptuell interessant, sondern bringen auch eine ganze Reihe nützlicher Anwendungen hervor.
Ja, genau. Also wir sprechen da heutzutage auch von Quantum Information Technologies, die auf der Idee beruhen. Also klassisch arbeiten wir ja in der digitalen Sphäre mit Bits, also ein binärer Zustand, entweder 0 oder 1. Wenn man das in die Quantenwelt überträgt, dann spricht man von Quantenbits oder Qubits. Und die Qubits haben eben die Eigenschaft, dass sie sich in einer Überlagerung befinden können.
Das heißt, wir reden nicht von 0 oder 1, sondern?
Von 0 und 1.
Gleichzeitig?
Gleichzeitig, ja. Und damit kann man dann eben auch sehr spannende Rechenoperationen durchführen. Und man kann das mit verschiedenen physikalischen Systemen machen. Also zum Beispiel mit Lichtteilchen, dann wären 0 und 1 horizontal und vertikale Polarisierung. Oder wiederum, wie vorhin erwähnt, mit Energieniveaus, Grundzustand und angewandter Zustand. Und 0 und 1 ist dann die Überlagerung zwischen diesen beiden Energieniveaus. Und daraus kann man unterschiedliche Technologien ableiten.
Da sind wir unter anderem beim Quantencomputer, bei Quantenalgorithmen. Was können denn solche Technologien leisten, was jetzt herkömmliche Computer nicht können?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt da verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, der schon relativ weit entwickelt ist, ist die Quantenkryptographie. Es ist eben eine Verschlüsselungsmethode, die viel sicherer ist als herkömmliche Verschlüsselungsmethoden. Eine andere Möglichkeit wären Quantencomputer. Da gibt es zwar schon einige Quantencomputer, aber die sind momentan noch nicht leistungsfähiger als unsere klassischen Rechner. Und dann gibt es andere Ansätze wie Quantensimulatoren. Das ist sowas wie ein sehr simpler Quantencomputer, könnte man sagen. Quantensensoren wird schon einiges gemacht. Also da gibt es Anwendungsbereiche in vielen Feldern.
Und es werden immer mehr. Wir haben vor einiger Zeit auch mal eine eigene Folge in diesem Podcast über Quantentechnologien gemacht und damals auch mit dem Linzer Quantenphysiker Richard Künk darüber gesprochen. Hören wir noch einmal kurz rein, was er damals über diese vielversprechendsten Entwicklungen aus der Quantenphysik für die Technik gesagt hat.
Traditionell werden zwei große Killer-Apps am häufigsten im Zusammenhang mit Quantencomputern genannt. Kryptographie, genauer Codeknacken, und die Simulation von physikalischen sowie chemischen Effekten. Das ist spannend, weil genau diese zwei Themenschwerpunkte schon als Motivation für die ersten Computer überhaupt fungiert haben. Und zwar im Zweiten Weltkrieg. Stichwort Enigma und Manhattan-Projekt. Mittlerweile diversifiziert sich das Anwendungsspektrum von Quantencomputern aber zusehends. Die Hoffnungen sind groß, aber richtige Durchbrüche sind noch relativ rar gesät. Das ändert sich hoffentlich, wenn die Quantencomputer besser werden und, das ist auch ganz wichtig, einem breiten Publikum leicht und ohne große Kosten zur Verfügung gestellt werden können. Digitaler Fortschritt passiert meistens durch Herumprobieren, Coden und Hacken am tatsächlichen Gerät. Wenn wir dorthin kommen, kann das wirkliche Zeitalter der Quanteninformatik losgehen.
Es geht nichts über Herumprobieren und Herumspielen, das gilt auch in der Quantenphysik. Die Quantenphysik hat aber nicht nur praktische Folgen.
In Im Jahr 1935 hat Albert Einstein gemeinsam mit seinen Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen eine auf den ersten Blick relativ unscheinbare Arbeit geschrieben. Sie hatte den eigentlich rhetorischen Titel »Can the quantum mechanical description of physical reality be considered complete?« Fragezeichen.
Einsteins Antwort darauf war nein. Wir haben schon erwähnt, er war kein besonderer Fürsprecher der Quantenphysik. Wie hat er das aber in der Arbeit argumentiert, dieses Nein?
Also Einstein hat mit seinen Kollegen in dieser Arbeit ein Paradoxon konstruiert, also künstlich herbeigeführt, was dann eben zu einem Widerspruch führt zu seinen Grundannahmen. Und durch dieses Paradoxon wegen der drei Autoren, Einstein, Podolsky, Rosen, ist das auch als EPR-Paradox in die Literatur eingegangen, wollte er dann nachweisen, dass die Quantenphysik eben keine vollständige Theorie ist. Sein Ansatz war, dass da noch zusätzliche Variablen fehlen, Parameter, die man einfach noch nicht gekannt hat. Und die hätten es erlauben sollen, das war ja Einsteins große Hoffnung, dass in der Quantenphysik doch nicht alles so sprunghaft und zufällig zugeht, wie es eben den Anschein macht. Und ein sehr wichtiger Punkt dabei ist noch, wie das argumentiert wurde. Das hatte mit einem Gedankenexperiment zu tun, was auf Teilchenpaaren beruht, die gemeinsam erzeugt und dann auseinandergeschickt werden.
Ja, kurioserweise ist diese Arbeit ja nicht auf besonders großes Interesse gestoßen, nachdem sie veröffentlicht wurde. In den ersten Jahren nach der Veröffentlichung wurde sie kaum diskutiert, gelesen, zitiert schon gar nicht. Und das ist eigentlich faszinierend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass diese Arbeit heute als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Publikationen des 20. Jahrhunderts überhaupt gilt. Die sozusagen Lorbeeren dafür, akademische Ehren, haben zunächst aber alle drei Autoren nicht bekommen.
Ganz genau, die Arbeit wurde kaum gelesen, noch weniger zitiert. Einer der ganz wenigen, die ja dann auch eine Publikation dazu gemacht hat, ausgehend von dieser Arbeit, war Erwin Schrödinger. Und Erwin Schrödinger konnte zwar dieses Paradoxon nicht auflösen, also er konnte nicht finden, wie sich das jetzt lösen lässt, aber was Schrödinger geschafft hat, war, dass er erkannt hat, was der wesentliche Argumentationspunkt, also was der springende Punkt in dieser Arbeit war. Und das hat eben mit diesen Teilchenpaaren zu tun, die Einstein, Podolsky, Rosen in ihrer Arbeit als Gedankenexperiment hergenommen haben. Einstein, Podolsky, Rosen haben das noch nicht so genannt. Sie haben das Konzept quasi entwickelt, aber den Namen Verschränkung oder auf Englisch Entanglement für so eine Situation, den hat Schrödinger eingeführt. Also es war ein Begriff, den es natürlich schon vorher gegeben hat. Aber Schrödinger hat den Begriff Verschränkung dann eben als wissenschaftlichen Terminus eingeführt, um solche Teilchenpaare zu beschreiben, die jedes für sich genommen quasi solche Überlagerungszustände haben, aber eben gemeinsam so einen gemeinsamen Zustand haben. Und dann kommt man eben in die merkwürdige Situation, wenn man solche Teilchenpaare erzeugt und sie dann separiert. Also die befinden sich dann in einem Superpositionszustand, der geteilt wird. Jetzt, wenn ich eins dieser beiden Teilchen messe, wird der Zustand auf einer Seite festgelegt und automatisch, ohne dass ich messen muss, determiniert sich auch der andere Zustand, der davor völlig unbestimmt war.
Und es ist eigentlich egal, wie weit diese Teilchen voneinander getrennt sind, oder? Das geht über enorme Distanzen, genauso wie wenn sie nebeneinander wären.
Theoretisch ist das egal. Theoretisch würde nichts dagegen sprechen, dass wir ein Teilchen hier auf der Erde behalten und das andere bis zum Ende vom sichtbaren Universum schicken. Praktisch gibt es dann immer Wechselwirkungen. Ja, wird das Senden erstens schwierig und dauert lange. Und es gibt Wechselwirkungen mit der Umgebung. Aber die Quantenverschränkung, also die ist eigentlich unabhängig von Entfernungen.
Hm. Ja, faszinierend. Jetzt hat aber interessanterweise auch Schrödingers Beschäftigung mit dem Thema, seine Einführung auch des Begriffes Verschränkung, dann auch die Debatte darüber noch nicht so richtig angefacht. Das ist dann auch noch einmal eine ganze Weile im Sand verlaufen. Woran lag das?
Ja, das stimmt. Also es haben wirklich nur ganz wenige diese Arbeiten rezipiert. Zum Beispiel auch Niels Bohr hat ebenfalls einen Aufsatz geschrieben. Aber warum das dann so verlaufen ist, ist eine interessante historische Frage, die sicher auch mit den geopolitischen Umständen zu tun hat. Also wie erwähnt, die Arbeit ist 1935 erschienen. Danach war, wie wir wissen, einiges los in Europa und auch in den USA. Und es hat sich generell in der Physik dann ein mehr anwendungsorientierter Zugang durchgesetzt. Das hatte natürlich auch mit der Kriegswirtschaft zu tun. Also es gab enormes Interesse und auch enormen Druck auf die physikalische Community, sozusagen Nützliches im Sinne der Kriegsführung hervorzubringen. Und da haben jetzt philosophische oder ins philosophisch gehende Überlegungen zur Natur der Realität eine weniger große Rolle gespielt als die Konstruktion eines Kernreaktors oder so. Und es hat sich dann immer mehr die Doktrin Shut up and calculate durchgesetzt, also Shut up, Schluss mit den philosophischen konzeptuellen Debatten und lasst uns konkret an Dingen arbeiten. Das war natürlich in Zeiten des Zweiten Weltkriegs sehr stark, aber hat eigentlich auch danach nachgewirkt, ja, der langen Zeit des Kalten Kriegs, dass man eben sehr stark auch die Ausbildung der Physiker und Physikerinnen darauf ausgerichtet war, an konkreten Anwendungen zu arbeiten und die Fundamente der Physik, die Grundlagen und auch konzeptuelle Überlegungen eher ins Hintertreffen geraten sind.
Da ging es eher um Überlegenheit und technischen Fortschritt als jetzt um Grundlagenforschung und die Entdeckung der großen Rätsel oder die Aufklärung der großen Rätsel. Der nächste ganz wichtige Beitrag zur Quantenphysik erfolgte dann eigentlich erst in den 1960er Jahren durch den irischen Physiker John Bell. Was hat Bell genau herausgefunden, Tanja?
Also Bell, muss man sagen, war zu der Zeit ein Physiker am Kernforschungszentrum CERN und hat sich mit Beschleunigertechnologien beschäftigt. Und seine Beschäftigung mit den Grundlagen der Quantenphysik, das war eher ein Hobby für ihn, was er am Wochenende so nebenbei betrieben hat und wo er seinen Kollegen jetzt auch nicht wahnsinnig viel davon erzählt hat. Und Bell hat eben eine Möglichkeit gefunden, weil bis dahin dachte man, ist die Quantenphysik vollständig oder nicht? Wann wird der Zustand des Teilchens determiniert oder nicht? Was genau ist Realität? Man dachte, all das sind ja eher philosophische Fragen und was hat da schon die Physik dazu zu sagen? Und Bell hat eben herausgefunden, dass man diese philosophisch anmutenden Fragen physikalisch, also in einem Experiment, entscheiden kann. Bell hat ein Experiment vorgeschlagen, wo man eine Entscheidung finden kann, experimentell, ob Einstein recht hat oder nicht.
Als das Experiment dann durchgeführt wurde, hat sich herausgestellt, dass John Bell recht hatte und Albert Einstein geirrt hatte. Welche Folgen das hat, berichtet der amerikanische Physiker und Wissenschaftserklärer Brian Greene.
Entanglement is a situation in which, say, you can have two particles, right? And they interact for a little while, then you turn the interaction off, which you can think about in your mind as widely separating the particles. Let's say you put one particle in California, the other in New York. Quantum mechanics and entanglement in particular says that it can be the case that by performing a measurement on the particle in California, you somehow affect the quantum state of the particle in New York instantaneously. And similarly, if you perform a measurement on the particle in New York, if things are set up correctly, you can instantaneously affect the quantum state of the particle in California, even though they're widely separated. This is an instantaneous effect, so it can't be that there's some influence that propagates across the country and say, hey, I've been measured in New York, and that's going to affect you. Nothing like that. Instantaneous influence at widely separated locations.
Wie sich mit diesem Bell-Experiment also nachweisen lässt, ist es tatsächlich so, und das ist wirklich merkwürdig, dass wenn man so verschränkte Teilchenpaare hat und man schickt sie auseinander, deren Zustand ist unbestimmt. Und erst wenn man an einer Seite misst, wird auch der Zustand des anderen Teilchens bestimmt. Aber es ist nicht so, dass die Zustände schon vorher bestimmt werden und einfach nur unbekannt sind, sondern sie sind prinzipiell unbestimmt bis zur Messung. Und deswegen gibt es eben eine Folge auf der einen Seite, also eine Messung hat eine Folge auf die andere Seite. Das ist eben genau das, was Einstein abgelehnt hat und als spukhafte Fernwirkung diskreditiert hat. Aber genau das ist eben der Fall.
Ja, diese spukhafte Fernwirkung, spooky action at a distance, dieser Begriff, den der Einstein ja eigentlich eher schmähend verwendet hat, der hat sich durchgesetzt, der wird sehr gern heute verwendet, auch in der Wissenschaft, weil man eben nachweisen konnte, dieses Phänomen gibt es wirklich. Und das entzieht sich ja, wie sehr vieles in der Quantenphysik, sehr stark unserer Intuition, unserer Alltagserfahrung. Es gibt irgendwie nichts, das wir so persönlich erleben, was dem entspricht. Aber gleichzeitig experimentell ist es nachweisbar, dass das möglich ist. Und was das jetzt für diese Realität, in der wir leben, eigentlich bedeutet, ist trotzdem unklar, oder?
Ja, also daran kiefeln die Physikerinnen und Physiker bis heute. Also eine Konsequenz, die man daraus offenbar ziehen muss, ist, dass es eben nicht so ist, wie man sich in der klassischen Physik vorgestellt hat, dass es eine Realität gibt, die völlig unabhängig ist von unserer Beobachtung. Und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen überlegen sich dann interessante Elemente, um etwas über diese Realität herauszufinden, die eben ganz unabhängig von uns existiert. Das ist eben nicht so, sondern die Beobachtung hat selbst auch Einfluss auf die Zustände, die wir beobachten. Also ganz so getrennt sind wir nicht von der Realität da draußen, sondern da gibt es ganz fundamentale Wechselwirkungen und auch die Beobachtungen bleiben nicht konsequenzenlos sozusagen. Es gibt noch viele andere offene Fragen zur Realität, auch zur Lokalität, also zur Örtlichkeit von Einflüssen oder auch zur Kausalität, auch zur Zeitlichkeit. Da muss noch viel diskutiert werden. Interessant finde ich jedenfalls noch mehrere Punkte. Einerseits, dass eben so philosophisch anmutende Fragen zu so konkreten Anwendungen geführt haben wie Quantenkryptographie und wir können jetzt schon sichere Nachrichten übertragen, basierend auf dieser Technologie und womöglich in ein paar Jahrzehnten haben wir auch leistungsfähige Quantencomputer. Das ist interessant, wie konzeptuelle, philosophische Überlegungen zu konkreter Technik werden können. Und interessant finde ich auch, was wir jetzt schon alles mit der Quantenphysik und der Quantenverschränkung machen können, obwohl wir so viele grundlegende Fragen immer noch nicht klären konnten.
Ja, nicht alles ist so, wie es scheint, nehme ich da jetzt mal mit ein bisschen. Die Realität ist vielleicht abgefahrener, als sie uns vorkommt, obwohl wir vieles darüber noch nicht ganz so genau wissen. Das Wesen der Realität wird uns sicherlich in diesem Podcast noch das eine oder andere Mal begleiten. Für heute sagen wir mal Danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Quantum entanglement is one of the most intriguing and perplexing phenomena in quantum physics. It allows physicists to create connections between particles that seem to violate our understanding of space and time.